リオピックス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu der Radio Talks Magazinsendung im September 2010. Seit der letzten Magazinsendung ist einiges passiert, sowohl bei uns, beim Radio Talks, als auch in der Linux- und Open-Source-Welt. Daher freuen wir uns, euch mit dieser Sendung folgende Themen präsentieren zu dürfen. Ein Bericht über die Radio Talks Klausurtagung, einige Veranstaltungshinweise, Spielevorstellungen, ein Beitrag über ButterFS und ein Blick auf OpenSolaris.
Radio Talks Gründer und Leiter Ingo Ebel wollte endlich einmal alle Köpfe an einem Tisch setzen, um unter kollaborativen Gesichtspunkten über die Zukunft des Radios zu sprechen. Nach einigen Monaten des Wartens und Planens war es dann auch soweit. Bei schönem Wetter und einer schönen grünen Umgebung trafen sich die Macher hinter eurem freien Radio für ein Wochenende im Linux Hotel in Essen. Die Tagung, die bereits zum zweiten Mal in der Geschichte von Radio Talks stattfand, gliederte sich in die Bereiche Vision, Organisation und Workshops. Während am Freitag bei Grill und Bier den Abend in einer gemütlichen Kennenlernrunde verging, legte das Team am Samstagmorgen direkt nach dem Frühstück mit dem Punkt Vision los. Es gab hierbei einige essentielle Fragen zu klären, nämlich: Wo will Radio Talks hin, was will es erreichen und wie? Beim Wo und Was waren sich alle einig, dass Radio Talks ohne kommerziellen Hintergrund besteht und bestehen bleibt. Für jeden ist Radio Talks eine Leidenschaft, angetrieben durch den Gedanken, den Linux und Open Source vermitteln. Allerdings heben die Macher einen gewissen semiprofessionellen Anspruch, was Qualität und Inhalt ihrer Arbeit angeht. Wichtig ist jedoch für alle, dass jeder Spaß dabei hat, diesen Anspruch mit zu erfüllen. Trotz dieser qualitativen Ansprüche, die ein gewisses technisches Equipment voraussetzen, soll es aber auch für jeden möglich sein, mitzumachen, egal wie seine finanzielle Situation oder sein Hintergrund aussieht. Der wohl wichtigste Punkt auf der Agenda war aber der organisatorische Aufbau und die damit verbundenen Probleme. Die gesamte Organisationsstruktur war nicht klar genug gegliedert und auch auf der technischen Seite gab es öfters Probleme. Das Ziel sollte ein effizienter Workflow sein, mit dem alle zufrieden sein konnten. Insgesamt eine sehr unbefriedigende Situation für alle Beteiligten. Um den geschilderten Problemen entgegenzutreten, wurde die Organisation in drei Bereiche aufgeteilt, die zusammenarbeiten. Die Kommunikation wird von den Mitgliedern Uli Klemann und Henrik Heigl geführt. Schwerpunkt ihrer Aufgabe ist das Marketing sowie die Planung der Termine und Events, auf denen die Redaktion vertreten ist. Auch die Koordination mit möglichen Interviewpartnern wird von ihnen übernommen. Ressortleiter der Redaktion ist Tobias Schulze, der in Vergangenheit die Musikredaktion betreute. Die Redaktion kümmert sich um das, was Radio Talks seit Jahren ausmacht, nämlich Inhalte. Sendungsformate wie Horaz und die Ubuntu Weekly News, Blogartikel und Podcasts werden von ihr produziert und veröffentlicht. Weniger im öffentlichen Licht, dafür aber von ebenso großer Bedeutung, ist die technische Abteilung. Denny Schäfer und sein Team kümmern sich um die komplette technische und vor allem funktionierende Infrastruktur. Zusammen mit der Kommunikationsabteilung gestalten sie auch den Webauftritt des Radios, der in Zukunft organisierter und informativer werden soll als bisher. Allerdings steht das gesamte Team noch am Anfang dieser umfangreichen Restrukturierungsprozesses, weshalb Hilfe immer willkommen ist. Wenn ihr euch also in der Open-Source-Szene auskennt und dieses Wissen teilen wollt, schreibt Beiträge oder greift zum Mikrofon. Wer über gute Kenntnis in Python und Webentwicklung verfügt, kann mithelfen, die technische Infrastruktur zu verbessern und zu erweitern. Schreibt dazu einfach eine Mail an mitmachen@radiotux.de mit dem Inhalt, was ihr gerne mitmachen möchtet. Einen Überblick zu den Workshops und deren Inhalte könnt ihr dem Blogartikel oder dem PDF entnehmen. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung. Aber nicht nur intern standen Veränderungen an. Wie bereits erwähnt, wird die Webseite eine Frischzellenkur erhalten, da das jetzige Design noch immer wieder Kritik von Hörern erntet. Diesem neuen Prozess hat sich die Redaktion ebenfalls angepasst. Eines der erklärten Ziele ist es, für jede Zielgruppe den passenden Inhalt bereitzustellen. Anfänger sind genauso willkommen wie Geeks, aber auch die breite Masse soll sich heimisch fühlen. Thematisch bleibt sich Radio Tux jedoch treu und berichtet weiterhin über Inhalte zu Linux, Technik, Open Source und gesellschaftspolitischen Themen. Bei all dieser Vielfalt an Formaten und Themen sollte eines jedoch nicht unerwähnt bleiben. Für die Redaktion ist Kontinuität und Qualität das oberste Ziel. Die Redaktion möchte euch grundsätzlich immer eure Sendungen bieten können. Aber diese sollen vor allem durch qualitative Inhalte überzeugen, weswegen die eine oder andere Sendung durchaus auch kürzer ausfallen kann. In diesem Zusammenhang freuen sich die Macher sehr, sagen zu dürfen, dass Mauspad demnächst auch über Radio Tux zu hören ist. Bei Mauspad handelt es sich um ein Computermagazin, das Themen rund um Computer und Betriebssysteme behandelt. Dabei steht der Aspekt der verständlichen Sprache im Vordergrund, initiiert und moderiert wird es dabei von Radio Tux Mitglied Thomas Steinbrecher, der einigen auch als Ton Thomas bekannt sein dürfte. Das Monatsmagazin, welches im Juli und August als Ersatz für Horaz ausgestrahlt wurde, wird es nun ebenfalls regelmäßig geben. Dabei stehen ausgesuchte Themen, die nicht oder nur kurz in Horaz behandelt werden, im Mittelpunkt der Sendung. Bevor wir nun langsam zum Ende kommen, möchte ich euch noch kurz auf ein paar Informationen hinweisen. Das Team um Radio Tux wird auch weiterhin versuchen, auf wichtigen Veranstaltungen und Treffen anwesend zu sein. Hervorzuheben ist in diesem Jahr der Open Office Org Kongress für Wirtschaft und Verwaltung, bei dem Radio Tux als offizieller Medienpartner auftritt. Weitere Informationen zum Kongress findet ihr in dieser Sendung und auf unserem Blog. Ebenso sei die UbuCon 2010 erwähnt, die vom Ubuntu Deutschland e.V. ausgerichtet wird und von 15. bis 17. Oktober in Leipzig stattfindet. Schlussendlich noch ein Hinweis, dass die Planungen für das nächste Jahr im vollen Gange sind. Auf der CeBIT 2011 wird Radio Tux wahrscheinlich wieder in Zusammenarbeit mit Univention auftreten. Die gesamten Ressourcen werden sich allerdings auf den Linux-Tag 2011 konzentrieren, auf dem Radio Tux zusammen mit den Hörern das 10-jährige Bestehen von Radio Tux feiern will. Weitere Informationen zu kommenden Terminen folgen im Laufe der Sendung. Mit einem Wort des Dankes kommen wir auch zum Ende. Dank unseren Hörern sind über 1000 Euro an Spenden zusammengekommen, mit denen wir unser neues mobiles Audio-Equipment zusammenstellen wollen, um euch in Zukunft noch bessere Inhalte liefern zu können. Das gesamte Team von Radio Tux freut sich riesig über diesen Erfolg und dankt jedem Einzelnen herzlichst.
Das war der Bericht über die Radiotux-Klausurtagung von Patrick, gesprochen von Roman. Den Aufenthalt in Essen haben wir wirklich sehr genossen und den einen oder anderen guten Plan zum Erlangen der Weltherrschaft ausgearbeitet. In einem kommen übrigens Labormäuse vor. Apropos Herrschaft, am 11.09. hat in Berlin die Freiheit-Stadt-Angst-Demo stattgefunden und diesmal ohne die traurigen Zwischenfälle vom letzten Jahr. Um dem, was die FSA anprangert, mit Humor begegnen zu können, empfiehlt unsere Musikredaktion Wolfgang von den Kopfkrachern. Leider hört ihr die Podcast-Variante ohne Musik, deshalb findet ihr an dieser Stelle keinen Protestsong. Welche Veranstaltungen neben der am 13. und 14.11. stattfindenden Open Rhein-Ruhr in den kommenden Wochen auf euren Besuch warten, erzählt euch nun Uli.
Einmal den Linux-Kongress der German Unix User Group. Er findet dieses Jahr vom 21. bis 24. September an der Georg-Simon-Ohm-Universität zu Nürnberg statt. Das genaue Programm findet ihr unter www.linux-kongress.org/2010. Bei dieser Veranstaltung dreht sich alles um Themen wie Linux-Kernel-Stacks, Virtualisierung mit KVM und QEMU und vieles andere mehr. Wenn ihr euch schon immer mal mit internationalen Kernel-Hackern austauschen wolltet, dann fahrt dieses Jahr nach Nürnberg. Studenten und Schüler erhalten wie immer vergünstigte Eintrittspreise. Teilnahme am Tutorium kostet für 2 Tage 200 Euro, die Konferenz für 2 Tage 150 Euro. So, und hier noch eine Fachveranstaltung im November. Vom 16. bis 17. findet in München der 2. Open Office Kongress statt. Der Open Office Kongress ist anders als die Konferenz, die in diesem Jahr in Budapest stattfand, eine reine Fachveranstaltung für professionelle Anwender, das heißt Anwender aus dem Business- und Verwaltungsbereich. Es geht hier ausschließlich um Themen wie beispielsweise den Einsatz der Open Office Business Suite in der Verwaltung oder dem Unternehmen, Kollaborationsszenarien, Microsoft Office versus Open Office bzw. die Koexistenz beider Office Suiten, ODF als Dateiformat der Zukunft und vieles andere mehr. Radio Tux wird hier als Medienpartner mit vertreten sein. Schirmherr ist die Stadt München, die mit ihrem Linux-Projekt hier eine Vorreiterrolle einnimmt. Wenn diese Themen für euch von Interesse sind, dann solltet ihr euch jetzt gleich ein Ticket besorgen. Bis zum 15.09. gibt es noch den Frühbucherrabatt. Möchtet ihr lieber einen Fachvortrag dort halten? Der Call for Papers endet am 1.10. Am einfachsten ist es, ihr schickt euer Paper an papers@oookwv.de. Nicht vergessen, eure Anschrift und eine Telefonnummer hinzuzufügen, sowie ein kurzes Abstract, das auf euer Paper hinweist.
Und wo wir schon bei den kommenden Veranstaltungen sind, es folgt der offizielle Trailer zur UbuCon 2010. Das Radio Tux Team wird auf jeden Fall vor Ort sein, vielleicht sieht man sich in Leipzig.
Tage der großen Zusammenkunft. In der Woche 43 des Jahres 2010 ziehen sie aus, um einander zu treffen. Aus ganz Europa reisen sie gen Ostdeutschland. Leipzig ist ihr Ziel. User, Newbies und Oldies finden sich zusammen. 51 Wochen haben sie geholfen, sich helfen lassen, diskutiert, gechattet und für die Ziele der Community gestritten. Nun, endlich soll es soweit sein. 3 Tage Workshops, Vorträge, Lightning Talks und Social Events. Wildfremde Menschen treffen sich, um zu reden, zu hören, zu lernen und zu verstehen. 3 Tage leben sie Ubuntu live in Leipzig. Gemeinsam, mit Respekt vor anderen und Anerkennung für andere. UbuCon, 15. bis 17. Oktober, Universität Leipzig. Willkommen. Weitere Informationen und Anmeldung auf ubucon.de.
Natürlich hat bei den vielen Events niemand mehr Zeit zum Spielen, oder doch? Christian vom Playing Penguin Podcast hat diesmal 3 aktuelle Perlen, von denen er euch erzählen möchte.
Ja, hallo liebe Hörer von Radio Tux, hier ist wieder euer Christian vom Playing Penguin Podcast. Diesmal bin ich alleine im Studio, das ist allerdings nicht weiter schlimm, denn ich habe euch jede Menge brandheißer Themen mitgebracht. Der Herbst steht vor der Tür und die Programmierer und Zocker unter euch, die werden natürlich jetzt wieder öfters Zeit drin verbringen. Nun ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man das Wetter da draußen bedenkt, bei mir regnet's gerade. Aber wenn man mal so genauer ins Internet schaut, scheint dieser Herbst ein richtig goldener zu werden. Denn es wurden insgesamt 3 Spiele angekündigt bzw. veröffentlicht. Unter anderem unterhalten wir uns heute über den inoffiziellen Nachfolger zu Torx, Speed Dreams Version 2.0. Dann gibt es noch brandheiße Informationen zum Action-Horror-Adventure Amnesia. Und wir unterhalten uns über ein Spiel, das nennt sich Oilring. Oilring, da kann man sich natürlich Sonstiges drunter vorstellen. Aber Oilring wird was Besonderes werden. Es handelt sich hierbei nämlich um ein Echtzeitstrategiespiel von den Machern der unglaublich schlecht aussprechbaren Unigine-Demo, welche einen Benchmark für Linux veröffentlicht haben. Die Leute haben natürlich gesagt, hey cool, wir haben eine tolle 3D-Grafik-Engine und wir haben schon die ein oder andere Demo veröffentlicht. Jetzt wird es langsam Zeit, ein richtiges Strategiespiel zu entwickeln. Die Leute vom Unigine-Benchmark-Team haben sich halt überlegt, okay gut, was für ein Spiel machen wir? Und haben sich dann gedacht, cool, es gibt so viele Shooter mit toller Grafik, aber keine tollen Echtzeitstrategiespiele in letzter Zeit. Sowohl nicht unter Linux, Windows, als auch unter der PlayStation 3. Also wollen die Leute diese Lücke schließen. Und was soll ich sagen? Also der erste Trailer und die Screenshots, die sie veröffentlicht haben, scheinen sehr, sehr Gutes zu bedeuten. Denn zum einen orientiert sich das Spiel an den klassischen Command & Conquer-Spielen, die noch in 2D waren. Das erkennt man halt auch an der Art, wie in diesem Trailer gebaut wird. Zum anderen ist der strategische Anspruch in diesem Spiel relativ hoch. Denn es wurde eine breite Masse an Einheiten gezeigt, die sich gegenseitig nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip ausschalten können. Ja, das Setting des Spiels ist auch ein ganz besonderes. Es spielt nämlich in der nahen Zukunft, so 10, 20, 30 Jahre in der Zukunft, in der die Menschheit das komplette Öl abgebaut und halt in die Erdatmosphäre gepustet hat. Und die letzten Menschen haben sich halt auf den verbliebenen Ölbohrplattformen niedergesiedelt, denn es gibt ja sonst nichts mehr außer Wasser und Eisschollen auf der Erde. Und da es zum Ende der Menschheit natürlich auch weniger Öl gab, gibt es auch weniger Ölbohrplattformen, sodass diese wirklich punktuell auf der Welt verteilt sind. Klar, dass das da nicht immer friedlich vonstatten geht. Schließlich gibt es ja nichts mehr an Lebensmitteln, an Nahrungsmitteln oder eine Zukunft für die Menschheit, denn wo kein Land ist, kann man auch keine Nahrungsmittel anbauen. So kämpfen die letzten Besitzer der Ölbohrplattformen um die letzten Ressourcen, um das Sichern ihrer Kolonie zu gewährleisten. Das Coole an der Geschichte ist halt, es gibt nur eine Ressource an Öl und halt auch nur Wasser als Plattform für die Einheiten. Was sich jetzt im ersten Augenblick langweilig anhört, hat in dem Trailer komplett anders ausgesehen, denn man baut U-Boote, Schiffe, Flugzeuge, komische Amphibienfahrzeuge, Jetskis und. Ja, und was man in dem Trailer halt sehr gut gesehen hat, ist der taktische Anspruch. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass man nur mit Wasser einen taktischen Tiefgang erzeugen kann. Man kennt das ja aus normalen Echtzeitstrategiespielen, dass man dann halt Begrenzungen hat in Form von Bergen oder Tälern. Diese werden hier durch Eisschollen gekennzeichnet und durch die Tatsache, dass man halt das Spiel von oben betrachtet, kann man natürlich nicht so gut ins Wasser hineinschauen, sodass man dann wirklich U-Boote vom Feind erst dann sieht, wenn es fast schon zu spät ist. Und es scheint auch in dem Spiel kein Nebel des Krieges zu geben, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, denn so könnte man theoretisch eine komplette Flotte, wenn man sich geschickt anstellt, unter Wasser aufbauen und den Gegner quasi überrennen, wenn man selbst nicht schneller ist. Klar, hier könnte man ein Hände-und-Ei-Prinzip vermuten. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Aber ich denke mal, dass die Spielentwickler auch daran gedacht haben. Denn wenn man sich die Trailer auch genauer anschaut, scheint es dort relativ viel zu machen zu geben, bevor man überhaupt angreifen kann. Ja, das Spiel ist grafisch und technisch der absolute Oberhammer und da übertreibe ich nicht. Also wenn ich die Screenshots sehe und mit dem Trailer vergleiche, haben die Leute da nichts dran geschönt. Der Sound ist wirklich der Hammer. Ich habe den Trailer also auf voller Lautstärke auf meine Anlage gehabt und dachte mir, krasse Sache. Also man kann halt hören, wo der Gegner jetzt ankommt. Man hört die Helikopter von links reinfliegen, von hinten reinfliegen. Und man sieht dann halt auch direkt, was man anklickt, was man macht. Das sieht man dann auch gleich auf dem Wasser. Und die Partikel und Licht- und Schatteneffekte, das sucht echt seinesgleichen bisher auf Linux. Spielerisch kann ich noch nichts dazu sagen. Ich hoffe, es wird bald eine Public Alpha geben oder eine Public Beta, je nachdem. Die Zeichen stehen nicht schlecht, weil die Spiel muss ja auch schließlich getestet werden. Es gibt ja einen Multiplayer-Modus für das Spiel. Es wird erscheinen im Herbst, spätestens im Dezember diesen Jahres. Und der Preis steht noch nicht fest. Ich denke mal, dass es allerdings so um die $20 sein werden. Das habe ich zumindest so in einigen Foren gelesen und ich denke mal, dass diese Zahl realistisch ist. Ja, die nächste große Ankündigung, die es so zu machen gibt, das ist Amnesia. Nun ja, für die Leute, die sich unter Amnesia nichts vorstellen können, es ist ein relativ cooles und nett gemachtes Survival-Horror-Spiel, welches halt Rollenspielelemente mit Knobeleien und Rätseln verbindet und sehr, sehr bedrückend sowohl vom Setting als auch von der Einstellung und der Geschichte ist. Also ich habe mir die Demo von dem Spiel runtergeladen und musste sagen, boah, Mensch, ziemlich beklemmend, ziemlich bedrückend das Ganze. Also ich habe das Ganze eine halbe Stunde gespielt in einem dunklen Zimmer und dann kam von hinten mein Bruder rein, klopfte mir auf die Schulter und ich habe das ganze Haus zusammengebrüllt. Also für Leute, die auf solche Spiele stehen, kann ich Amnesia ganz heiß empfehlen. Bezahlen kann man das Spiel natürlich nur online. Im Laden habe ich es noch nicht gesehen. Unter amnesiagame.com findet ihr weitere Links. Das Spiel gibt es für Linux, Mac und Windows und erscheint noch im Jahre 2010. Wie gesagt, die Demo ist schon spielbar. Es wird ein sehr, sehr tolles Spiel. Allerdings, ganz wichtig, das Spiel ist nur in Englisch vorhanden und setzt ein relativ gutes Schulenglisch voraus. Also ich musste das ein oder andere Mal auch schon mal in meinem Oxford nachschlagen, weil ich sonst echt Probleme mit dem Spiel hatte. Und dann gibt es noch eine brandheiße Neuigkeit. Zum Zeitpunkt, als ich diesen Podcast aufgenommen habe, gab es nur eine Alpha-Version. Aber so wie es ausschaut, wird dann auch noch eine Beta- und eine Final-Version noch im September nachgeschoben. Die Rede ist von Speed Dreams. Speed Dreams, nun ja, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist von den Leuten, die Torx gemacht haben für Open Car Racing Simulation. Und Torx war ja damals ein relativ cooles Open-Source-Spiel, bis dann das Projekt so 2004, 2005 eingeschlafen ist. Im Jahre 2008 haben sich dann ein paar Entwickler zusammengetan, haben gesagt, okay gut, wir forken das ganze Game und entwickeln es weiter und Speed Dreams entstand. Speed Dreams ist quasi der inoffizielle Torx-Nachfolger. Und die Version 2.0 ist jetzt erschienen. Was bringt sie mir denn eigentlich? Nun ja, sie bringt ganz viele Neuerungen, wie die Version 2.0 schon sagt. Es gibt einen Online-Multiplayer-Modus, das heißt, es werden endlich Spiele über das Internet möglich und auch über das Netzwerk. Grafik und Sound wurden verbessert und viele, viele kleinere Bugs wurden beseitigt. Also ich habe dieses Spiel ein, zwei Stunden intensiv angetestet, unter anderem auch für meinen kleinen Videopodcast. Und habe festgestellt, Mensch, die Leute, die haben richtig was unter der Haube getan. Nun ja, was die Leute getan haben, lässt sich am besten mit einem Beispiel beschreiben. Die Physik Engine, die ist nämlich in der Version 1.4 noch ziemlich grob und kantig gewesen. Und mit der Version 2.0 haben die Entwickler endlich mal eine relativ realistische Physik ins Spiel gebracht. Früher konnte ich mit meinem Auto den Gegner schräg von der Seite rammen und er war quasi fahrunfähig und ich konnte ihn trotzdem überholen. Eine misslungene Physik-Engine, eine schlechte Kollisionsabfrage, ich weiß es nicht. Zumindest sind diese Spiele jetzt wesentlich knackiger und wesentlich spannender und online natürlich auch noch eine komplett andere Liga. Ich habe mich zum Beispiel mit zwei, drei Kumpels zusammengesetzt, habe gesagt, hey Leute, passt auf, hier ist meine IP und ab ging die Sache. Ein wirklich sehr, sehr tolles Spiel. Open Source kostet keinen Cent, gibt es auch in Deutsch. Ja, schaut euch Speed Dreams am besten einmal an. Es ist ein klasse Spiel. Alle Links und Informationen findet ihr natürlich in den Shownotes zur Sendung. Ja, das war's dann auch mit den Neuigkeiten aus der Linux-Spiele-Szene. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in wenigen Tagen auf tux.fm/spiele sehen würden, denn dann veröffentliche ich meinen ersten Videopodcast zusammen mit dem Lessek. Unter anderem behandeln wir einige heiße Spiele, Speed Dreams, Alien Arena, Wildlands und noch einige andere kleine heiße Informationen sind dabei. Lasst euch da einfach mal überraschen. Bis dahin, viel Spaß beim Weiterhören, euer Christian.
Seinen Podcast findet ihr wie immer unter tux.fm/spiele. Das Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Es folgt nun ein Beitrag über das Linux-Dateisystem ButterFS.
ButterFS, das Linux-Dateisystem der Zukunft. Für andere Betriebssysteme stehen oftmals nur sehr wenige Dateisysteme zur Verfügung. Für Linux sieht die Situation anders aus. Im Laufe der Zeit haben sich eine Menge Dateisysteme entwickelt, meist um bestimmte Anforderungen zu erfüllen, die bisher nicht abgedeckt waren. Seit geraumer Zeit schwirrt der Name eines neuen Dateisystems durch die Medien, ButterFS, gerne mit dem Untertitel »Das Linux-Dateisystem der Zukunft« versehen. Was ist dran an diesem Mythos? Vorweg eins. ButterFS ist im Augenblick noch nicht stabil. Unser Testsystem war daher eine virtuelle Maschine, in der Fedora 13 lief. Fedora kommt mit Kernel 2.6.33 und ButterFS Version 0.19. ButterFS unterscheidet sich in einigen Belangen deutlich von den herkömmlichen Betriebssystemen. Das auf den ersten Blick auffälligste Merkmal ist hierbei wohl die Maximalgröße. Während ext4 auf eine maximale Dateisystemgröße von einem exbyte beschränkt ist, liegt das Limit bei ButterFS bei 16 exbyte. Im Augenblick ist die Größe von ext4 ausreichend und stellt sicherlich keinen Grund dar, um es nicht zu verwenden. Allerdings steigen die Speicherkapazitäten von Datenträgern ständig an. Direkt in ButterFS integrieren sich außerdem Funktionalitäten, die normalerweise vom RAID-System und Volume Manager zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ButterFS kann Festplatten redundant auf mehrere Festplatten ablegen, um eine entsprechende Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Außerdem ist es möglich, neue Datenträger online in einem bestehenden Verbund aufzunehmen. Wird der verbleibende Speicherplatz knapp, kann man einfach neue Festplatten einbauen und das Dateisystem um einen neuen Platz erweitern. Wenn aber ein RAID-Controller oder das in den Kernel integrierte RAID-System diese Aufgabe eh schon erfüllen kann, warum sollte man dann diese Funktionalität zusätzlich im Dateisystem integrieren? Nun, der Vorteil liegt darin, dass das RAID-System über die Daten Bescheid weiß. Ein RAID-Controller weiß aber nicht, wie die Daten in einem Dateisystem integriert sind. Ein Beispiel. Angenommen, wir legen ein neues Dateisystem an und kopieren eine einzige Datei mit dem Inhalt von einem Byte hinein. Nun lassen wir einen herkömmlichen RAID-Controller diese Datei spiegeln. Das Ergebnis ist, dass die komplette Kapazität der Festplatte einmal kopiert wird. Der Controller weiß nicht, welche Daten auf der Festplatte welche Funktion haben. Beinhaltet aber das Dateisystem die RAID-Funktionalität, müsste nur diese eine Datei kopiert werden. ButterFS kennt die Logik der Daten auf der Platte und spiegelt nur die relevanten Teile. Der Vorteil liegt auf der Hand. Allerdings hat jede Medaille zwei Seiten. Ein herkömmlicher RAID-Controller hat den Vorteil, dass das Spiegeln der Festplatte unabhängig vom Dateisystem geschieht. Hier wird konsequent alles gespiegelt, was an Daten auf den Festplatten ist. ButterFS verwendet außerdem eine Technik, die unter Copy-on-Write bekannt geworden ist. Grob gesagt bedeutet dies, dass eine neu gespeicherte Datei nicht die alte überschreibt, sondern an eine neue Stelle auf der Festplatte geschrieben wird. Das Ganze passiert aber nicht auf Datei, sondern auf Blockebene. Der Vorteil ist, dass die alte Version des Blockes erhalten bleibt und eine Fragmentierung der Daten weitestgehend vermieden wird. Außerdem kommt diese Technik einem weiteren Feature von ButterFS zugute, den Snapshots. Mit einem einfachen Befehl erzeugen Sie mit ButterFS einen Snapshot vom aktuellen Dateisystem. Dabei taucht innerhalb des Verzeichnisbaumes ein Verzeichnis auf, durch das man normal navigieren kann. Innerhalb dieses Verzeichnisses wird der Zustand der Daten auf dem Dateisystem zum Zeitpunkt des Snapshots festgehalten, eine Momentaufnahme des Datenbestandes also. Ändert man eine Datei, ist diese Änderung im normalen Dateisystem sichtbar, im Snapshot befindet sich aber nach wie vor die alte Version. Durch die Copy-in-Write-Technik dauert das Anlegen eines Snapshots nur eine Sekunde Zeit. Auch der Speicherplatz, der für den Snapshot benötigt wird, ist minimal. Der Mehrverbrauch sind nur die Daten, die sich gegenüber dem Snapshot verändern. Zu vergleichen ist das mit der Transaktion einer Datenbank. Auf diese Weise hat man die Möglichkeiten, sehr große Datenbestände definiert zu speichern. Man erzeugt einen entsprechenden Snapshot und sichert diesen. Sollten Nutzer während der Sicherung Änderungen vornehmen, betrifft dies nicht den Snapshot. Gerade bei großen Datenmengen, wo das Sichern erhebliche Zeit kostet, ist das sehr hilfreich. Subvolumes kennt man aus einem herkömmlichen Dateisystem nicht. Mit ihrer Hilfe kann man Dateisysteme in einem Dateisystem erstellen. Hierfür muss man bedenken, dass ButterFS auch die Aufgaben eines Volume Managers übernimmt. Daher kann man in dem Speicherpool, den ButterFS verwaltet, mehrere Dateisysteme anlegen. Auch eine Verschachtelung ist möglich. Folgendes Anwendungsszenario wird hierfür gerne genannt. ButterFS kann das Dateisystem komprimieren, was vor allem bei Textdateien sehr effektiv funktioniert. Man könnte dann in einem ButterFS-Hauptdateisystem unter Root das Subvolume/var einrichten und dieses entsprechend komprimieren. Da hier größtenteils nur Textdateien abgelegt werden, kann die Komprimierung effektiv arbeiten und Speicherplatz sparen. Wir hätten so also ein Dateisystem ohne Komprimierung und darin durch das Subvolume ein Dateisystem mit Komprimierung, das sich aber nur auf /var bezieht. Des Weiteren speichert ButterFS Checksummen für jeden Datenblock im Dateisystem. Sollte es dazu kommen, dass sich die Daten verändern und damit korrupt werden, kann das Dateisystem dies erkennen. Bei Festplatten kann es durchaus passieren, dass solch ein Problem auftritt. Dieses Feature ist umstritten, da oft das Argument gebracht wird, dass moderne Festplatten über den Controller ähnliche Funktionalität zur Verfügung stellen. Für ButterFS ergibt sich hierbei sogar die Möglichkeit, bei der Spiegelung von Platten zu erkennen, welche der vorgehaltenen Daten korrekt sind, falls diese zwischen den Spiegeln abweichen. Im Augenblick gilt ButterFS noch nicht als stabil. Es wird auch noch eine Weile vergehen, bis man dem neuen Dateisystem seine wichtigen Daten anvertrauen kann. Insgesamt hat es jedoch viel Potenzial und ist gut für die Zukunft gerüstet. Gerade für Storage-Lösungen unter Linux bieten sich hier viele Möglichkeiten. Hörer, die sich in der Vergangenheit mit ZFS beschäftigt haben, werden vielleicht einige Gemeinsamkeiten erkennen. Tatsächlich teilen die beiden Dateisysteme viele Features. Insgesamt hat die Entwicklung von ZFS sehr viel früher begonnen. Es wird sicher spannend sein zu sehen, ob weitere Möglichkeiten, die ZFS bietet, auch in ButterFS einfließen. ZFS wurde von Sun Microsystems entwickelt und kann aus Gründen der Lizenz nicht in den Linux-Kernel aufgenommen werden. Interessant an dieser Stelle ist auch, dass ButterFS maßgeblich von Oracle entwickelt wird, die ja Anfang des Jahres Sun gekauft haben. Allerdings hat sich in diesem Zug Oracle nicht unbedingt als Förderer von freier Software gezeigt.
Der Beitrag über ButterFS wurde gesprochen von Oliver. Dafür vielen Dank. Linux ist neben dem Betriebssystem für Server- oder Anwender-PCs dank seiner Flexibilität und der Offenheit manchmal auch eine Speziallösung, um bestimmte Probleme zu lösen oder bei besonderen Anforderungen zu unterstützen. Hendrik hat sich mit einer solchen Spezialdistribution beschäftigt.
Ja, hallo, mein Name ist Hendrik Heigl und ich werde heute über die neue Version von Backtrack 4 mit dem Release 1 etwas sprechen. Backtrack, für diejenigen, die es nicht wissen sollten, ist eine, ich will mal sagen, Security Live CD, mittlerweile auch als DVD zu bekommen, auf der vorrangig Programme für die Sicherheitsanalysen, für forensische Analysen und für Penetrationstests enthalten sind. Das Ganze ist eine Live-Linux-CD bzw. DVD, mit der man dann also bei sich zu Hause oder auch im Unternehmen direkt Sicherheitsanalysen durchführen kann. Ich habe hier für meinen Kurzreview die sogenannte VM verwendet, also eine virtuelle Maschine, die ich direkt laufen lassen kann und in der schon alle Programme praktisch auf einer virtuellen 20 GB Festplatte installiert sind. Das sprich, ich kann das Ganze out of the box mit dem VMware-Player starten. Wenn man die Backtrack das erste Mal lädt, bekommt man praktisch nach einem kurzen Start dann auch eine Anmeldung präsentiert, an der man sich anmelden soll. Normalerweise steht dort nichts weiter dabei. Allerdings meldet man sich dort in den meisten Fällen als allererstes als Root an. Das heißt, der Benutzer ist Root und das Passwort ist dann Tor, also Root rückwärts geschrieben. Das ist bis jetzt bei allen Backtrack-Versionen so gewesen. Das findet man also dann auch auf der Website. Ich teile es jetzt hier einfach nochmal mit, damit man eventuell, wenn man das ausprobieren möchte, etwas schneller machen kann. Auf der Backtrack-Homepage kann man sich natürlich auch das ISO-Image herunterladen und dann das Ganze auf DVD brennen, in seine CD-Tasche tun und dann direkt ausprobieren. Für mich war das jetzt etwas einfacher, einfach eine virtuelle Maschine schon dabei zu haben, um das Ganze parallel mit dem normalen Betriebssystem einfach ausprobieren zu können. Die neue Version 4, die jetzt in dem Release 1 erschienen ist, hier ist der Kernel 2.6.34 enthalten für die technischen Begeisterten. Es sind viele Patches dazu gekommen. Es sind unter anderem Updates für die Maltego Software und für SET, also für das Social Engineering Toolkit, dazugekommen. Und was mich persönlich freut, ist, dass hier eine Unterstützung für Tensi dazugekommen ist. Da werde ich etwas später noch drauf zurückkommen. Und auch wenn man das Ganze von einem zum Beispiel USB-Stick oder halt auch von der Live-DVD sich abspielt, kann man direkt in einer Wine-Umgebung dort auf verschiedene Windows-Programme zugreifen und man kann direkt auf seine Festplatte schauen. Das Ganze ist sehr benutzerfreundlich aufgebaut, da man hier über apt-get Programme installieren kann. Das heißt, die Ubuntu- bzw. Debian-Benutzer werden hier also sehr leicht einen Einstieg finden. Auf der CD bzw. in der VM selber, also in Backtrack 4 selber, sind sehr viele Programme für forensische Analysen, für Penetrationstests und für Netzwerkanalysen enthalten. Die meisten davon sind, wie man das eigentlich auch aus der Linux-Umgebung kennt, als Command-Line-Interface-Tools, als CLI-Tools, also in der Kommandozeile enthalten. Es gibt allerdings auch sehr viele Benutzeroberflächen, gerade was Wireshark angeht, für die Netzwerkanalysen oder für Nmap. Ich persönlich habe mich ganz kurz mit Maltego einmal beschäftigt. Das ist also eine Art Datenmaulwurfsammler, bei der man entweder im Netzwerk oder im Internet zu entweder Domainnamen oder zu E-Mail-Adressen oder zu DNS-Einträgen oder zu MX-Records einfach mal herausfinden kann, wo das Ganze noch mit verlinkt ist. Was allerdings auch sehr schön mit Phrasen, mit Textphrasen funktioniert. Sprich, wenn man irgendwo eine Phrase, wie jetzt zum Beispiel Backtrack 4 oder Tensi oder Arduino hätte, könnte man danach im Internet oder halt auch auf lokalen Datenbanken danach suchen, wie das überhaupt verknüpft ist und sich das Ganze grafisch sehr schön anzeigen lassen. Da gibt es dann sehr schöne, interessante Sachen, die man da vorfindet. Auch sehr schön ist, dass dort sehr viel Tools in der Backcheck-CD zum Thema Wireless Network und Radionetzwerkanalysen enthalten sind, sprich für 802.11 Netzwerke, sprich WLAN-Netzwerke, für Bluetooth und auch für RFID. Was mich persönlich ein bisschen gestört hat, war, dass ich nicht out-of-the-box PDF-Dateien öffnen konnte. Das heißt, ich musste mir den PDF-Reader noch nachinstallieren. Das war zwar nicht schwierig, aber es hätte mich gefreut, wenn ich direkt auf eine PDF-Datei hätte klicken können und die hätte sich direkt geöffnet. Auch sehr viel Programme im Bereich Penetrationstesting sind dabei, sehr viele Sniffer, Passwort-Attacken-Tools, auch für die Antiforensik, sprich also Wipe und Scrub sind enthalten. Zusätzlich zu den normalen Backtrack-Tools kann man natürlich auch das komplette Arsenal an Debian, sprich oder Ubuntu-Tools installieren, sprich Amarok, Gobi, Enigmail, den Wirt-Manager auch von Red Hat sowie VirtualBox. Das ist dort also alles überhaupt kein Problem, das nachzuinstallieren. Fand ich also auch sehr schön. Man hat bei der virtuellen Maschine, bei der 20 Gigabyte Partition, hat man knapp nur 7 Gigabyte fertig installiert für Backtrack selber. Das heißt, man hat also genug Platz, um da auch zum Beispiel auch mal ein OpenOffice oder irgendwas anderes zu installieren. Im Bereich Reverse Engineering, sprich ein Debugger sind mit dabei und der sogenannte IDA Pro Free, das heißt der Interactive Disassembler, dem man sich dann praktisch DLL-Dateien und EXE-Dateien oder ja auch Java und .NET-Dateien anschauen kann. In dem Fall hat mich so ein klein bisschen gestört, dass dieser in Wine direkt gelaufen ist, man das aber am Anfang nicht gesehen hat und einige Einstellungen haben einem dann Fehlermeldungen gebracht, die erstmal etwas komisch aussahen, im Endeffekt für den Betrieb allerdings nicht weiter relevant waren. Für den Voice-over-IP-Bereich gibt es ziemlich viele CLI-Tools. Ich denke, das wird sich in den nächsten Monaten auch eventuell noch verbessern, dass da auch ein bisschen grafische Oberfläche mit dazukommen. Man kann zwar ziemlich viele Analysen auch mit Wireshark machen, aber die Tools, die dabei sind, denke ich mal, bedarf doch einer gewissen Oberfläche, dass man das Ganze ein bisschen schöner sehen kann. Viel hat sich auch getan im Bereich der WLAN-Treiber. Ich habe es schon angesprochen, die Backtrack 4 Release 1 R1 Version ist jetzt kurz nach den zwei amerikanischen Hackerkonferenzen DepConf bzw. Black Hat erschienen. Auf diesen Konferenzen haben wohl einige Kollegen angemerkt, dass einige WLAN-Treiber nicht so richtig aktuell sind und dass man da ein bisschen updaten könnte. Das wurde dann getan. Das heißt, die Atheros und RT73-Treiber sind jetzt sehr gut unterstützt. Die Broadcom-Treiber sind nach wie vor nicht ganz so gerne oder ganz so gut unterstützt. Und die AVUS 50-Treiber werden jetzt auch neu unterstützt. Dann habe ich mir natürlich noch die Backtrack-Seite selber angeschaut, weil man auf den ersten Blick, wenn man gerade neu in diese Thematik einsteigt, eventuell etwas Hilfe benötigt und Hilfe sucht oder auch mal schauen möchte, wo finde ich denn weitere Informationen. Als Startseite im Firefox-Browser ist natürlich die entsprechende Backtrack-Seite enthalten, über die man dann ziemlich viele Informationen, sprich Dokumentationen findet. Es findet sich auch ein How-To, wie man forensische Analysen anfängt und dann die Tools da verwendet. Darüber hinaus bietet die Seite nicht ganz so viele Informationen. Zu den Urzeiten von Backtrack gehörte noch eine Auditor-CD, die man vor ungefähr 4-5 Jahren noch bekam. Das ist sozusagen der Urahn der Backtrack-CD. Zu diesen Zeiten gab es noch sehr viele How-Tos, mit denen man wirklich gesagt bekam, wie man etwas machen kann, wie man also eine forensische Analyse oder einen Penetrationstest durchführen kann. Mittlerweile sind allerdings auch die rechtlichen Sachen so engmaschig geworden, dass man, so jedenfalls mein Eindruck, davon abgekommen ist, dies normal oder öffentlich einfach preiszugeben, sondern das Ganze hat man dann in Security-Trainings verpackt, damit das auch in die richtigen Kanäle oder an die richtigen Leute auch in richtigen Portionen präsentiert werden kann. Diese Trainings oder auch diese Zertifizierung, die da teilweise mit verbunden sind, findet man auch auf der Backcheck-CD. Dann gibt es auch noch eine deutsche Backcheck-Seite, ein deutsches Backcheck-Forum und eine deutsche Wiki-Seite zu Backcheck, wo man dann auch gerade im Forum und im Wiki sehr viele Informationen findet, wie man da weiterkommt. Ich persönlich fand sehr schön, dass es dieses Jahr auch einen Backcheck-Day geben wird, der vom 6. bis 7. November diesen Jahres stattfinden wird auf der Seite von back-track.de bzw. backtrack-linux.org findet man darüber weitere Informationen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist auf der Backcheck-CD das Programm SET, ein Social Engineering Toolkit. Als ich dieses Programm aufgerufen habe, habe ich einen Programmpunkt mit Tensi gefunden, was mich persönlich sehr gefreut hatte. Tensi ist ein kleines Arduino-Board, das in der Größe eines USB-Sticks ist. Ein Arduino-Board ist im Grunde genommen nichts weiter als ein kleiner Computer, den man nach seinen eigenen Bedürfnissen programmieren kann und der dann selbstständig kleinere oder sehr kleine Programme ausführt. Das wird sehr gerne im Umfeld von Schulen oder auch im Studium verwendet, um die Vorgehensweise von C, C++-Programmen oder auch anderen Programmen einfach zu zeigen, weil man dieses Board wirklich bis ins Letzte programmieren kann. Da gab es, wie gesagt, einige, die sich überlegt haben, okay, wir können dieses Arduino-Board auch sehr klein, sehr schlank machen, dass das Ganze in der Größe eines USB-Sticks funktioniert. Das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn man dieses Mini-Arduino-Board an seinen Computer ansteckt, wird das Ganze nicht als ein normaler USB-Stick erkannt, sondern im Normalfall wird Tensi als eine Tastatur erkannt. Der eine oder andere mag sich jetzt fragen, wo liegt denn da jetzt der Vorteil oder der Nachteil? Der Vorteil ist ganz einfach der, dass wenn man dieses Arduino-Board oder den Tensi entsprechend programmiert und dort ein Programm mit einspeist und man das Ganze an seinen Computer ansteckt, wird dieses Programm natürlich sofort ausgeführt. Bei normalen USB-Sticks hat man zum Beispiel dann unter Windows immer so die Problematik, dass bei Autorun irgendwelche Schadsoftware hätte ausgeführt werden können. Wenn man dann Autorun abschaltet, wird natürlich auch das Programm nicht automatisch ausgeführt und man wird in den meisten Fällen gefragt, möchten Sie das Programm, was ich jetzt automatisch öffnen möchte, ausführen? Das kann man dann auch eventuell umgehen, aber mittlerweile sind doch die Windows-Versionen so dicht, dass da keine Gefahr besteht. Anders sieht es eventuell bei Linux oder Macintosh aus. Ich kann den Arduino-Chip darauf auch umprogrammieren, dass das Ganze eine Maus ist. Das heißt, es können Mausbewegungen ausgeführt werden oder wie gesagt eine Tastatur. Damit kann ich also ein kleines Programm, das zum Beispiel meine IP-Adresse an eine gewisse E-Mail-Adresse oder zu einem gewissen Forum sendet oder irgendetwas anderes dort reinprogrammieren. Es gibt zum Beispiel schon Programme, mit denen die aktuelle Temperatur des Rechners auf Twitter gepostet wird. Es gibt auch ein US-amerikanisches Forum, nennt sich Hack5, auf dem ein richtiges Projekt darum entstanden ist, das sich Rubber Ducky nennt. Wer also darüber noch mehr wissen möchte, kann sich auch gerne dahin wenden.
Wegen der aktuellen Ereignisse rund um OpenSolaris habe ich einmal versucht, die Geschichte von OpenSolaris und Solaris nachzuvollziehen. Das OpenSolaris Governing Board ist zurückgetreten. So lautete die Neuigkeit, die Mitte August 2010 durch die Open Source News ging. Und damit geht das OpenSolaris Projekt zu Ende. In gewisser Weise ein Schlag für die Open Source Szene. Oder etwa nicht? Doch was ist dieses OpenSolaris eigentlich und wo kommt es her und warum sollte es jetzt nicht mehr weitergehen? Die Geschichte von OpenSolaris ist eng mit der Firma Sun Microsystems verbunden. Im Jahr 1983, ein Jahr nach der Gründung von Sun, erschien das erste Betriebssystem für die Sun 1-Systeme aus dem eigenen Hause. Es war ein Unix-System, das auf BSD basierte und von Sun den Namen BSD Unix Sun Version 1.0 erhielt. 1985 mit Version 2.0 floss das NFS-Protokoll in das Betriebssystem ein. Das Network File System wurde von Sun entwickelt, um entfernte Dateisysteme einbinden zu können. Nach der Veröffentlichung fand es schnell seinen Weg in die verschiedenen Unix-Varianten und ist bis heute Standard, wenn es um das Mounten entfernter Dateisysteme im Unixoiden Umfeld geht. Mit dem Erscheinen der Version 3.0 im Jahr 1986 erfolgte eine Umbenennung des Betriebssystems in Sun OS. Ein Name, der auch heute noch in der Unix-Welt bekannt ist. In diesem Zug wurden rückwirkend auch die Vorgängerversionen in SunOS umbenannt. Nach wie vor diente BSD Unix als Codebasis, die immer stärker angepasst wurde. Später flossen auch Teile von Unix-Variante System 5 ein. Im Jahr 1991 wurden Name und Codebasis geändert. Aus SunOS 5.0 wurde Solaris 2.0. Eine der Vorgängerversionen von SunOS wurde nachträglich in Solaris 1.0 umbenannt. Ab Solaris 2.0 diente nicht mehr BSD Unix, sondern System 5 als Codebasis für das Betriebssystem. 2004 begann ein Prozess, der dazu führte, dass weite Teile von Solaris unter eine freie Lizenz, die CDDL, gestellt wurden. Hieraus entstand letztendlich Open Solaris. Im Jahr 2006 wurde die relative Unabhängigkeit des Projektes von Sun durch die Open Solaris Charta weitestgehend sichergestellt. Die Führung des Projektes wurde dafür in die Hände des Open Solaris Governing Board gelegt. Die Mitglieder dieses Boards wurden teilweise von der Community gewählt und teilweise durch Sun benannt. Allerdings wurde nie der komplette Quellcode freigegeben und die Entwicklung nicht komplett der Community übergeben, wie es ursprünglich versprochen war. Dieser Prozess zog sich lange hin und konnte bis zum Schluss nicht abgeschlossen werden. Rückblickend lässt sich vermuten, dass Sun mit der Öffnung des Codes eine Belebung der Entwicklung durch die Community erreichen wollte. Ähnliches kennt man ja aus dem Linux-Umfeld, wo Fedora als Upstream für Red Hat dient und SUSE Enterprise-Varianten mit OpenSUSE aus der Community wachsen. Ein Indiz dafür ist, dass man bereits 2005 Solaris 10 kostenlos zum Download angeboten hatte. Von OpenSolaris erschienen regelmäßig Versionen sowie Entwickler-Snapshots. Durch das bestens integrierte ZFS wurde das System ebenso wie Solaris gerne im Storage-Bereich eingesetzt und stellte für viele Kunden den Einstieg in die Sun-Welt dar. Mit der Übernahme von Sun durch Oracle war die Zukunft vieler Sun-Produkte unklar. Das galt auch für OpenSolaris. Die neue Version, die für das erste Quartal 2010 geplant war, wurde immer wieder verschoben. Nach und nach stellte sich heraus, dass Oracle gegenüber der OpenSolaris Community keinerlei Angaben über die Fortführung des Projektes machte. So kam es, dass das OpenSolaris Governing Board Oracle eine Frist zur Kontaktaufnahme setzte. Diese verstrich leider ungenutzt. Im Gegenteil, zwischenzeitlich tauchten Indizien dafür auf, dass Oracle keinerlei Interesse daran hegte, das OpenSolaris-Projekt weiterzuführen. So kam es, dass das Board gemeinschaftlich zurücktrat. Inzwischen scheint auch der Kurs von Oracle klar zu sein. OpenSolaris taucht in den Planungen nicht mehr auf. 2011 soll Solaris 11 erscheinen, allerdings ohne eine quelloffene Lizenz. Das ist wohl das, was gemeinhin als das Ende von OpenSolaris angesehen wird. Ja, wenn da nicht der Vorteil von Open Source wäre. Die bereits vorhandenen Teile können weiterentwickelt und verbreitet werden. So hat sich das Projekt Illumos gegründet, das genau das vorhat. Wir wünschen Illumos alles Gute und werden die Entwicklung gespannt verfolgen. Es wäre schade, wenn das, wofür OpenSolaris steht, einfach von der Bildfläche verschwindet. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angelangt. Wie in dem Beitrag über die Klausurtagung berichtet, werden wir von nun an jeden Monat eine solche Magazinsendung für euch produzieren. Außerdem arbeiten wir im Augenblick daran, euch so schnell wie möglich eine Sondersendung zur Verfügung zu stellen, in der wir uns intensiv mit dem Thema OpenStreetMap beschäftigen. Wer die Live-Sendungen @Horaz allzu sehr vermisst, der darf sich freuen. Voraussichtlich wird noch im September der gewohnte Wochenrhythmus mit einem neuen Format, ebenfalls live, aber nicht mehr @Horaz, wieder aufgenommen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr Kommentare zur Sendung auf Radio Tux hinterlasst oder uns im IRC besuchen kommt. Die Stimme hieß heute Sebastian Meyer. Bis zur nächsten Sendung. Wir freuen uns auf euch. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei Non-Commercial Share-Like.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.